Meine Mutter ging ein großes Risiko ein, als sie meinen Vater geheiratet hat. Denn mein Vater machte ihr klar, dass die Ehe mit ihm auch ein Leben in der Mission bedeutete. Und zwar ganz spezifisch in Indien. Also die sind Brasilianer und genau, mein Vater war dann in Indien schon tätig, bevor er meine Mutter geheiratet hat. Meine Mutter war 23 Jahre alt. Sie hatte bis dahin ihr Heimatland Brasilien nie verlassen und konnte kein einziges Wort auf irgendeiner anderen Sprache als Portugiesisch. Das war auch in den 80er Jahren, wo man nicht so gut vernetzt war wie heute und man nicht so schnell oder einfach von einem Land ins andere umziehen konnte, schon gar nicht von einem Drittweltland zu einem anderen Drittweltland. Damals waren auch Telefonanschlüsse in Indien oder in Indien hinein rar. Man schrieb noch Briefe und musste mindestens 6 Wochen, teilweise 3 Monate ab dem Absenden warten, bis man eine Antwort bekam. Als mein Opa gestorben ist, also der Vater von meinem Vater, wusste mein Vater erst 3 Monate später, dass das passiert ist. Die ersten Jahre waren auch mit sehr vielen Herausforderungen behaftet. Es gibt verrückte Geschichten, die ich euch bei Gelegenheit erzählen könnte. Es war sehr hart für meine Mutter und sie sehnte sich sehr oft nach Brasilien zurückzukehren. Aber sie hatte letztlich die Überzeugung, dass Gott ihr Mann und infolgedessen ihr diese Mission gegeben hat. Und er würde für sie sorgen. Heute starten wir eben diese neue Predigtreihe. Die Geschichte in 1. Mose 12 geht mit einem Sohn von Terach weiter. Also von Terach hatten wir in Kapitel 11 gelesen oder besprochen, schon in der anderen Predigtreihe, die wir hatten. Und ab Kapitel 12 geht die Geschichte mit Abraham, einer seiner Söhne, weiter. Abraham wird berufen, ebenfalls ein großes Risiko einzugehen. Er soll seine Heimat, seine Familie und alles, was ihm vertraut ist, verlassen, um in ein neues Land zu gehen und dort als Fremde, als Nomade zu wohnen. Manche würden das mutig oder abenteuerlustig nennen, andere leichtsinnig und unbedacht. Es war aber weder Abenteuerlust noch Leichtsinn oder Unbedachtheit, die ihn dazu veranlasst haben, sondern eine ganz besondere Verheißung Gottes, die wir gerade gelesen haben. Und die Stelle heute lehrt uns, dass ein Leben im Glauben darin besteht, Gott beim Wort zu nehmen. Lass uns in diese Stelle hineinschauen. Erstens zum Segen berufen, die Verse 1 bis 3. Die Geschichte Abrahams müssen wir vor dem Hintergrund der ersten 11 Kapitel von 1. Mose betrachten. Einfach, dass das Präsente bei uns im Kopf ist, möchte ich einfach zusammenfassen, diese Geschichte. In den ersten 2 Kapiteln lesen wir über die Schöpfung. Gott erschuf alles, ja, Himmel, Erde und alles, was da drinnen ist. Und dann segnete er seine Schöpfung samt der Menschheit, sodass sie fortbestehen und vermehren. Segen ist ein großes Wort in den ersten 2 Kapiteln und dann ab Kapitel 3 ist eher Fluch das Wort. Weil Kapitel 3 kam der Sündenfall. Als die ersten Menschen, Adam und Eva, Gott ungehorsam waren und gegen ihn rebellierten. Was folgte, war die Verbannung aus der Gegenwart Gottes und getrennt von Gott kam Fluch auf die Erde und auf die Menschen. Ab diesem Punkt war Leid, Tod, Bosheit, Mord das Kennzeichen von menschlicher Existenz. Davon lesen wir in Kapitel 4 bis 6, wie die Gesellschaft wirklich bergab geht. Und so schlimm ist die Situation in Kapitel 6 geworden, dass Gott sich entschließt, die ganze Erde durch eine Sintflut zu vernichten. Davon lesen wir in Kapitel 6 bis 8. Alle Menschen, außer einer einzigen Familie, wurde ausgerottet. Aus dieser Familie wird aber nichts sonderlich besser. Innerhalb kurzer Zeit sind die Menschen schon wieder dabei, gegen Gott zu rebellieren. Das wird noch einmal klar beim Turmbau zu Babel in Kapitel 11. Bei diesem Anlass wollen die Menschen einen Turm bauen, das bis in den Himmel reicht, damit sie sich selbst erheben, sich selbst einen Namen machen und dabei Gottes Herrschaft verachten. Gott richtet sie erneut, indem er die Sprache der Menschen verwirrt und sie auf die ganze Erde zerstreut. Da ist, wo sich die Menschheit am Anfang von Kapitel 12 befindet. Zerstreut, von Gottes Angesicht verbannt, voneinander entfremdet, unter Gottes Fluch. Aus dieser verlorenen, unter Gottes Fluch stehenden Menschheit heraus beruft Gott nun einen Mann. Er heißt Abraham. Abraham, weil später ändert sich sein Name auf Sarai, also Sarai noch, und dann später ändert sich ihr Name in Sarah. Von daher, Abraham und Abraham sind die gleiche Personen. Bis Kapitel 17 heißt er Abraham, deswegen benutze ich diesen Namen auch jetzt. Seine Familie kam aus Ur, aber aus irgendeinem Grund, also Ur ist eine Stadt, eine alte Stadt in heutiger Irak, wenn ich nicht täusche, und aus irgendeinem Grund suchten sie schon davor eine neue Heimat in Haran. Davon lesen wir noch in Kapitel 11. Nun, diese Familie ist nicht die Traumfamilie. Jetzt ist nicht die Familie, wo man sagen würde, oh, so eine Familie hätte ich gern. Aus anderen Stellen der Bibel lesen wir, dass auch diese Familie Götzendiener waren. Die waren keine Gottesanbeter, sie waren Götzendiener. Zudem stellen wir Ende Kapitel 11 fest, dass diese Familie menschlich gesehen keine gesicherte Zukunft hat. Unfruchtbarkeit herrscht in dieser Familie. Ja? Damals galt es als Fluch auch, wenn eine Frau unfruchtbar war. Tod ist auch die gelebte Realität dieser Familie. Abrahams Vater Terach musste schon sehen, wie einen seiner drei Söhne gestorben ist, vor ihm. Auch eine sehr schmerzhafte Erfahrung. Und Abrahams Frau Sarai konnte keine Kinder gebären. Der Fortbestand dieser Sippe hängt am seidenen Faden. Ja, Lot, der Neffe von Abraham. In gewisser Hinsicht ist die Situation der Familie Abrahams, Ende Kapitel 11, ein Gleichnis für die ganze Menschheit. Entwurzelt, zerbrechlich, unsicher, verflucht und sich dem Ende nähernd. Aber Gott hat einen besonderen Plan mit Abraham und auch durch ihn mit der ganzen Welt. Das ist ein folgenreiches Moment, nicht nur in Abrahams Familiengeschichte, sondern in der ganzen Menschheitsgeschichte. Schaut mit mir Vers 2 und 3. Aus einem kinderlosen Mann will Gott ein großes Volk machen. Aus einer Familie, die in Gefahr stand, für immer vergessen zu werden, geht einer hervor, dessen Namen groß sein wird. Ja, ein Denkmal für alle Zeiten. Und das Größte und Wundersamste in dieser Geschichte: aus einer scheinbar unter Fluch stehenden Familie, dem Tod geweihten Familie, soll großer Segen für alle Nationen, für alle Menschen hervorgehen. Und Segen ist das Schlüsselwort hier. Viermal wird es in diesen zwei Versen betont. Habt ihr das gemerkt? Das ist zentral. Und das ist ja auch interessant, nochmal vor dem Hintergrund von den ersten Kapitel von 1. Mose. Seit dem Sündenfall hatten wir fast nur mit Fluch zu tun. Die Menschen stehen unter dem Fluch. Der Boden steht unter Fluch. Die Erde wurde verflucht. Fluch ist allgegenwärtig. Aber nun soll durch Abraham Segen für die Erde aufbrechen und den Fluch zurückdrängen. Es ist die Wende der Geschichte, das fängt hier an. Manche von euch kennen das Buch oder den Film Der König von Narnia. In Narnia gibt es lange Zeit nur Winter und Schnee, das können wir heute uns gut vorstellen. Es ist ein Ort, wo nichts wächst, alles steht unter dem Fluch der weißen Hexe. Aber Aslan, der Löwe, kehrt zurück und mit seinem Kommen, er ist noch nicht da, aber mit seinem Kommen fängt die Wende in der Geschichte an. Das Eis beginnt zu tauen und der Frühling läutet ein. Zunehmend, langsam aber sicher, wird Narnia wieder belebt. Das ist ein sehr gutes Bild dessen, wie durch Abraham die Auswirkungen der Sünde rückgängig gemacht werden. Denn mit Abraham fängt die Wende in der Menschheitsgeschichte an. Diese Wende wird ihren Höhepunkt Jahrhunderte später erreichen. Letzte Woche hat Köppi gezeigt, worauf diese Verheißung hingewiesen hat. Das hatten wir auch in der Textlesung davor. Abraham war das erste Glied einer langen Kette, die die ganze Bibel hindurchzieht und ihr Ende und Ziel in Jesus Christus hat. Jesus ist nämlich der Nachkomme Abrahams, durch den die Welt gesegnet werden wird und durch den der Fluch der Sünde ein für alle Mal vernichtet wird. Das ist, was der Tod am Kreuz von Jesus bedeutet und seine Auferstehung nach 3 Tagen. Dadurch wurde die Sünde und der Tod entmachtet. Gibt es ein schönes Lied, was wir hier auch immer wieder singen. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Eine der Strophen, da heißt, Jesus ist kommen, die Ursache zum Leben. Hochgelobt sei der erbarmende Gott, der uns den Ursprung des Segens gegeben. Dieser verschlinget Fluch, Jammer und Tod. Selig, die ihm sich beständig ergeben. Jesus ist kommen, die Ursache zum Leben. Gottes Verheißung an Abraham. Gib uns schon dieser Blick auf den, der Segen bringen wird für die ganze Erde. Und Gottes Verheißung an Abraham macht klar, dass dieser Segen, der durch Abraham kommen soll, tatsächlich nicht nur für diese Familie ist, sondern für alle Völker bestimmt ist. Abrahams Angelegenheit ist keine private Sache, sondern Gott wollte, dass durch ihn die ganze Erde vom Fluch der Sünde befreit wird. Ihr habt es gesehen, Vers 3, das macht er klar. Und so wird durch Abrahams Nachkomme Jesus, jeder Mensch, der glaubt, egal aus welcher Nation oder aus welchem Hintergrund er kommt, erlöst. So wird jeder Mensch vom Fluch befreit und gesegnet mit allen Segen Gottes. Freunde, diese Worte signalisieren also nicht nur die Wende in der Geschichte einer einzigen Familie vor 1000 Jahren, sondern die Wende für die ganze Menschheit. Diese Worte haben mit uns was zu tun. Sie darf deshalb auch die Wende deiner Geschichte sein. Wenn du wie Abraham und seine Familie damals keine Zukunft für dich selbst siehst, sondern nur Leid, Bedeutungslosigkeit, Verwahrlosung, letztlich auch Tod, kannst du aufgrund dieser Verheißung Gottes an Abraham an dieser Stelle eine helle, fröhliche, segensreiche, sichere Wende in deiner Story erleben. Ein Happy End am Ende deiner Geschichte erwarten. Wegen dieser Verheißung an Abraham. Und schau dir das Versprechen Gottes an. Gesegnet ist, wer Abraham segnet. Das heißt, wer sich auf der Seite Abraham stellt, der darf Segen erwarten. Gleichzeitig gibt es auch eine Warnung. Verflucht sind, die Abraham verfluchen. Also sich nicht auf Abrahams Seite stellen, seinen Glauben nicht teilen, bedeutet unter Gottes Fluch zu bleiben. Ja, der Fluch von Kapitel 4 bis 11, man bleibt da drin. Und schon hier wird klar, Gott hat nur einen Weg festgelegt, wodurch die Welt und jeder Mensch eine positive Wende in seiner Geschichte erleben kann. Segen kommt allein durch Abraham, beziehungsweise durch seinen Nachkommen Jesus Christus. So möchte ich dich ermutigen, vergeude nicht die Chance vom Fluch der Sünde, der die Welt in den Abgrund führt, befreit zu werden. In Abraham wendete Gott die Geschichte für die ganze Menschheit, er kann das auch für dich tun. Was unter Fluch war, darf nun Segen erleben, wir dürfen Segen erleben. Zu Abrahams Zeit war das aber in die ferne Zukunft. Wir schauen zurück, aber er hat das in die ferne Zukunft gehabt und wusste noch nicht, wo diese Geschichte genau führen wird und wie es erfüllt werden wird. Für Abraham war dieser Ruf also voll Risiko und eine echte Glaubensprobe. Deswegen, Verse 4 bis 6, können wir sehen, er bricht ins Ungewisse auf. Abraham gehorchte dem Ruf des Herrn und brach auf, das ist aber alles andere als selbstverständlich, dass er gegangen ist. Wer hier hat schon einen Umzug hinter sich gehabt? Wir wissen, wie es normalerweise ist. Zuerst legen wir fest, wo es genau hingehen soll und dann suchen wir einen Job dort und dann die richtige Wohnung in der richtigen Nachbarschaft, die auch die richtige Schule hat in der Nähe und so weiter. Manchmal werden solche großen Umzüge auch in Etappen gemacht. Erst geht der Ehemann und pendelt hin und her und probiert das aus eine Zeit lang, bevor die ganze Familie dann folgt. Manchmal hält man quasi so einen Nabel auch zurück, einfach falls es nicht klappt. Ja, wir versichern uns in jeder Hinsicht, bevor wir aufbrechen. Nicht Abraham. Abraham verlässt seine vertraute Umgebung, seine Heimat, seine Sippe, seine Familie. Von dem, was uns geoffenbart ist in der Bibel, das ist auch einer für immer gegangen. Also der ist nie wieder zurückgegangen. Damals wie noch in vielen Ländern heute galt die Verbindung zur Familie als eine der wichtigsten Sachen. Ohne Familie war man in der Gesellschaft ein Niemand, deshalb auch schutzlos, angreifbar, wehrlos. Naja, lässt das hinter sich. Wenn Gott also Abraham aus dem Haus seines Vaters herausruft, ist es keine Kleinigkeit, wie wenn ein 18- oder 21-Jähriger aus dem Familienhaus auszieht, um zu studieren oder woanders zu arbeiten und wohnen. Er verlässt alle Sicherheit. Er verlässt Komfort. Das Komfort seiner Heimat. Und er geht in ein Land, wo er Ausländer sein wird. Er ist Fremdling. Ihn kennt da keiner. Damals gab es auch keinen Integrationskurs oder Hilfepaket für Einwanderer. Vielmehr musste er davon ausgehen, dass die Kanaaniter ihn nicht herzlich aufnehmen, sondern ihn eher als Bedrohung ansieht. Er ist also verletzlich, hat aber den Schutz der Sippe hinter sich gelassen. Es ist ein Aufbruch ins Ungewisse. Es ist auch in anderen Hinsichten ungewiss. Es ist ungewiss in Bezug auf Nachkommenschaft. Im Vers 4 erfahren wir sein Alter. Er ist schon alt. Eigentlich das Alter, wo man erwartet, dass man schon längst sesshaft geworden ist. Ja, wo man in Rente geht. Abraham soll stattdessen mit 75 Jahren eine Nation im fremden Land gründen. Und das größte Problem ist aber nicht sein Alter, sondern seine Frau Sarai, die mit ihm geht. Vers 5, wie wir in Kapitel 11, 30 gelesen haben und schon gehört haben, sie ist unfruchtbar. Mit dieser Frau soll er eine Nation gründen. Er hat noch keine Kinder, sie ist unfruchtbar. Eventuell ist es deswegen, dass zweimal betont wird, dass sein Neffe Lot mit ihm geht, Vers 4 und 5. Er hat zu dieser Zeit wohl schon Lot als sein Erbe bestimmt. Es ist ungewiss in Bezug auf sein Ziel auch. Ja, habt ihr gesehen, er bricht ohne Ziel auf. Gott sagt einfach, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Hebräer 11, 8, was wir vorhin auch gelesen haben, macht uns deutlich, dass obwohl er in Richtung Kanaan aufbrach, wusste er nicht wirklich, was sein Endziel war und welches Land Gott ihm geben wollte. Und selbst wenn er geahnt hätte, Kanaan vielleicht, lesen wir in Vers 6, als er ins Land Kanaan ankommt, sieht er, das Land ist schon besetzt. Kann dies das Land sein, das Gott mir versprochen hat? Das alles soll uns sonst klar werden lassen. Das Ganze hier macht menschlich wenig Sinn. Ja, dieser Aufbruch. Es ging ihm gut in Haran, im Haus seines Vaters. Er hatte dort Komfort und Sicherheit. lässt er aber zurück und bricht ins Ungewisse auf. Und er geht aufs Ganze, das ist keine halbe Sache, wie ich vorhin gesagt habe, er geht nicht zurück, er reißt alle Leinen ab, Nabelschnur weg, und er nimmt alles gleich mit, sein ganzer Besitz, seine Diener, Mägde und alles, was er erworben hatte, Vers 5. Er hat keinen Plan B, kein Backup, alles, was er hat, alles, was ihn treibt, alles, was ihn motiviert, die einzige Sicherheit, die er hat, ist der Ruf Gottes. Geschwister, manchmal macht uns Gott deutlich in unserem Leben als Christen, dass wir unsere Komfortzone verlassen sollen und einen Vertrauensschritt ins Ungewisse wagen sollen, auch wenn es menschlich wenig Sinn macht. Das kann ein Wohnortwechsel sein, weg von einem Ort, wo du eigentlich alles hast, in einen Ort, wo es weniger schön ist, weil du dort mehr für sein Reich investieren kannst. Oder vielleicht will er, dass du einen gewissen Beruf oder die Karriereleiter aufgibst, damit du mehr Zeit für die Familie oder für die Gemeinde hast. Oder das kann auch einfach eine herausfordernde Situation sein, die du gerne umgehen würdest, aber will dich da hineinführen. Oder manchmal ist die unsichere Situation, zu der Gott dich beruft, zu bleiben, genau wo du bist, während andere Menschen einen Ausweg suchen würden. Was machst du in solchen Situationen? Reicht es aus zu wissen, dass das Gottes Berufung und Gottes Weg ist? Oder bleibst du stehen, bis alles abgesichert, gewiss und voraussehbar ist? Geschwister, mir geht es nicht darum, dass wir nicht vorausschauend leben und sinnvoll planen sollen. Mir geht es um Situationen, wo Gott dich zu etwas auffordert, ohne dir die Möglichkeit zu geben, im Voraus zu wissen, was genau passieren wird, wenn du Gottes Ruf folgst. Unglaube bleibt stehen, weil Gottes Wort nicht ausreichend ist. Glaube andererseits nimmt Gott beim Wort und schreitet voran. Denn wie wir in Hebräer 11,1 lesen, Glaube ist eine Überzeugung, ein Fürwahrhalten von Tatsachen, die Gott sagt, aber die man noch nicht sieht. Wenn wir erst gehen oder handeln, wenn wir sehen oder verstehen, üben wir keinen Glauben aus. Andererseits, wenn wir uns in Situationen befinden, wo der eine Weg menschlich mehr Sinn macht, uns dennoch für Gottes Weg entscheiden, zeigen wir, dass wir Gott und seinem Wort in der Tat glauben. Diese Art von Glauben, auf Gottes Wort hin zu handeln, egal ob es menschlich Sinn macht, ist, was Gott von jedem von uns letztlich will. Abraham hat ihn verbindlich. Deshalb ist Abraham in der Bibel als der Vater der Gläubigen gekennzeichnet, denn er zeigt uns, was es bedeutet zu glauben. Und so zu glauben, durchdringt das Leben als Christ. Von Anfang an. Am Anfang, wenn du noch nicht Christ bist, wirst du aufgefordert, loszulassen und Gott dein Leben anzuvertrauen. Dein Selbstherrschen beiseite zu werfen und dich Jesu Herrschaft unterzuordnen, letztlich die Kontrolle über dein Leben aufzugeben und dich selbst Gott zu überlassen. Das macht menschlich wenig Sinn. Das Einzige, was dich motiviert, ist Gottes Wort. Und dann als Christ musst du ständig dieses Vertrauen ausüben, nicht nur bei großen Lebensentscheidungen, sondern auch ganz normal im Alltag. Du bist zum Beispiel ständig mit der Weisheit der Welt, mit der Meinung der Medien, der Experten oder deiner Freunde konfrontiert und musst oft entscheiden zwischen ihrer Weisheit, die menschlich sehr viel Sinn macht, und Gottes Weisheit, die nicht immer sofort verständlich oder sinnvoll oder populär ist. Oder du spürst auch in dir selbst den Drang, in eine Richtung zu gehen, die Begierden, die du hast. Oder deine Gedanken scheinen dir sinnvoller, aber Gottes Wort zeigt dir in die andere Richtung. Das geschieht jeden Tag. Und das kannst du ausweiten auf viele andere Bereiche deines Lebens. Wie nutzt du die Zeit, dein Geld, deine Energie? Für das, was sichtbaren Erfolg liefert, was menschlich Sinn macht? Oder für Dinge, wozu Gott uns aufruft, aber deren positive Auswirkungen oft unsichtbar bleiben? Ihr Lieben, zu dieser Art von Glauben ruft uns Gott auf, zu tun, zu handeln, zu gehen. Nicht erst, wenn wir den Weg verstehen oder wenn er menschlich Sinn macht, sondern dann, wenn alles menschlich dagegen spricht und wir nur Gottes Wort der Verheißung als Motivation haben. Das ist Glaube. Hast du diese Art von Glaube? Wie bekommen wir ihn? Nun nicht, indem wir nach Hause gehen und uns anstrengen und in uns irgendwo versuchen, mehr Glaube zu finden. Wirst du nichts finden. Dieser Glaube ist nicht etwas, das wir aus uns selbst herausschöpfen, sondern er wird uns von Gott geschenkt. Und Gott schenkt Glaube da, wo danach gebeten wird. In den Worten eines Mannes, der Jesus begegnet ist, der damit gehadert hat, zu glauben, dieses Gebet können wir auch in den Mund nehmen. Herr, ich glaube, hilfe meinem Unglauben. Das darfst du erwartungsvoll beten. Das Gebet um Glauben ist ein Gebet, das Gott gerne hört. Und öffne dich dabei, dafür Gott mehr zu kennen. Denn Glaube ist eine Beziehungssache. Das kennen wir aus normalen Beziehungen mit unseren Mitmenschen. Wenn du jemand mehr und mehr kennst und erlebst, weißt du, ob diese Person vertrauenswürdig ist oder nicht. Gleichermaßen will Gott dir zeigen, indem du ihn immer mehr kennst, wie vertrauenswürdig er ist und dadurch deinen Glauben wachsen lassen. In den nächsten Wochen werden wir sehen, dass auch Abraham im Glauben gewachsen ist. Und zwar dadurch, dass er Gott immer mehr kannte. Je mehr wir Gott also kennen und uns mit ihm befassen, desto mehr wächst unser Glaube an Gott. Suche nicht nach einem stärkeren Glauben in dir, das ist nicht der Weg, sondern wende dich Gott zu, der dir einen stärkeren Glauben schenken wird, je mehr du ihm zuwendest. Und so ein Glaube macht mutig. So ein Glaube wird öffentlich. Schau mit mir Verse 7 bis 9. Ich habe den Punkt für den Herrn beansprucht. Abraham kommt ins Land der Kanaaniter an und sieht, dass die Kanaaniter dort leben. Vielleicht denkt er, wird es wirklich dieses Land sein? Jawohl, das ist es. Vers 7, Gott erscheint ihm und kündigt an, das ist das Land, das ich dir geben werde. Glaubt Abraham das? Ganz gewiss. Denn er durchzieht das ganze Land bis in den Süden, Vers 9. Es klingt so, dass er das ganze Land auskundschaftet wie ein Spion. Aber noch bedeutungsvoller als das, schaut, was er gleich macht, dass er in Kanaan ankommt, und zwar in Sichem, die mitten im Land ist, direkt vor der Nase der Kanaaniter. Er baut einen Altar für den Herrn. Man liest schnell darüber, aber unter anderem macht er hier eine Ansage. Er steckt das Gebiet ab. Er beansprucht es für den Herrn. Und er macht das nicht nur einmal an einem Ort, er geht weiter. Er richtet sein Zelt im Angesicht der Kanaaniter wieder auf, zwischen zwei Städten, lesen wir in Vers 8, zwischen Bethel und Ai, und baut wieder einen Altar für den Herrn auf. Und dieses Mal ruft er den Namen des Herrn. Er macht gleich einen Open-Air-Gottesdienst, wenn man so will. Und er macht allen klar. Abraham dient nicht den Göttern dieses Landes. Er dient nicht den Göttern der Völker, unter denen er wohnt. Er dient nicht die mesopotamische Götter aus seiner alten Heimat, noch die kananitische Götter aus seiner neuen Heimat. Er bekennt sich zu einem für viele in dieser Gegend neuen, unbekannten Gott. Abraham assoziiert sich mit Jahwe. Er ruft seinen Namen in diesem Land, auf diesem Land, über diesem Land. Es ist ein öffentlicher Akt. Wohlgemerkt, im fremden Land, ohne den Schutz seiner Sippe. Wir haben oft Angst, unsere Zugehörigkeit zum Herrn öffentlich zu machen, nicht wahr? Jedenfalls fordert die Welt von uns, dass wir unseren Glauben nur in der Privatsphäre praktizieren. Ihr Lieben, wenn Gott Glauben schenkt, bleibt es nicht schüchtern und zurückhaltend. Bleibt nicht versteckt. Sondern dieser Glaube wird mutig und öffentlich ausgelebt. Man steht dazu, man lässt Taten folgen, man bezieht dafür Stellung. Es wird zur Identität, es wird zu einer Lebensweise. Es wird sichtbar, öffentlich. Der Name Gottes wird mit uns assoziiert und wir tragen es öffentlich. Geschwister, wie ist unser Glauben? Ist er öffentlich oder privat? Wissen die Menschen um uns herum, dass wir uns zu diesem Gott der Bibel bekennen? Gott will kein privater Teil unseres Lebens sein. Sondern er will durch unser Wort und Leben verkündigt werden. Wie geschieht das? Nun, am Anfang unseres Glaubenslebens durch die Taufe. Manche glauben, aber stellen sich die Frage, ob die Taufe dran ist. Wenn ihr glaubt und dem Herrn folgt, dann ist es dran. Denn die Taufe ist unter anderem dieses öffentliche Bekenntnis, dass ihr glaubt und den Namen des Herrn tragt. Mitgliedschaft in einer Gemeinde ist auch eine Art und Weise, Farbe zu bekennen. Denn dadurch assoziieren wir uns sichtbar, nicht nur in Wort, sondern auch in Tat, mit dem Leib Christi auf Erden. Und ferner hat Abraham nur ein Land beansprucht. Ja, also Kanaan. Gott hat aber deutlich gemacht, sein Plan ist für die ganze Erde, dass alle Völker unterm Segen kommen sollen. Und so in Abrahams Nachkommen, Jesus Christus, dürfen wir alle Länder für Gott beanspruchen. Und somit die ganze Erde für Gottes Segen vorbereiten. Glaube wird also nicht nur öffentlich, das ist auch eine Beanspruchung für Gott in den Orten, wo er uns gestellt hat. Konkret heißt es, als Christen dürfen wir Gottes Name überall tragen, wo wir uns aufhalten und zelten. Dabei können wir im Glauben sinnbildlich Altäre für seinen Namen errichten und dadurch für Gott neue Orte beanspruchen, wo sein Name noch nicht gekannt ist. Denn die ganze Erde gehört ihm und soll unter seine Herrschaft, soll unter diesem Segen kommen. Er hat uns die ganze Erde als einzunehmendes Land gegeben, wie damals Abraham in Kanaan. Wir tun das nicht auf politische Weise, auch nicht auf militärische Weise, schon gar nicht mit Druck oder Manipulation, wie die Welt das kennt. Aber im Vertrauen auf Gott tragen wir Gottes Namen durch die Verkündigung von Jesu Evangelium. Wir tun das in neue Orte und richten für ihn mit unserem Wort und unserem Lebenszeugnis Altäre auf. Und machen ihn dadurch bekannt. Für manche heißt es, Landesgrenzen zu überschreiten und das Evangelium zu neuen Ländern und Völkern zu bringen. Und vielleicht ist das relevant für euch. Sei nicht zu schnell, das Gleiche abzutun, sondern lass dich von Gott herausfordern, ob das seine Berufung für dich sein könnte. Wenn du aber nicht gehst, dann gehörst du automatisch zu der anderen Gruppe. Mission vor Ort. Das ist deine Berufung. Das kann in deinem Arbeitsplatz sein. Das kann auf deiner Straße sein. Das kann in deiner Freundschaftsgruppe sein. In deiner Familie, wenn sie nicht glaubt. Das können wir auch gemeinschaftlich tun, wenn wir im gleichen Ort wohnen und gemeinsam zum Beispiel einen Bibelkreis starten, zu dem wir die Menschen um uns herum einladen. Das können wir auch als Gemeindegründung in neuen Orten tun. Das hat unsere Muttergemeinde, FWG München Mitte, seit ihrer Gründung getan. Das war ihr bewusst. Sie verstand seit ihrer Gründung vor 59 Jahren, dass neue Orte im Münchner Umland für den Herrn beansprucht werden sollen. Deshalb sind wir schon die 8. Gemeinde, die von ihr ausging. Ich bete und vertraue darauf, dass wir als Gemeinde nie anfangen zu denken, dass die Mission mit uns geendet hat. Sondern dass wir zum einen uns so im Hachingertal auch verstehen, wir sind hier, um Altäre für den Herrn zu errichten, ihn bekannt zu machen, dieser Ort für ihn zu beanspruchen. Und ich bete auch, dass wir als Gemeinde die Vision haben, wenn Gott uns Wachstum schenkt, weiter das bayerische Oberland für den Herrn zu beanspruchen. Geschwister, fühlen wir uns schwach im Angesicht des Lebens, zu dem Gott uns ruft. Willkommen im Club. Menschlich ist Gottes Weg nicht möglich. Genauso wie es nicht möglich war, für Abraham und Sarai Kinder zur Welt zu bringen, ein besetztes Land einzunehmen und schon gar nicht ein Segen für die ganze Welt zu werden. Aus diesem Grund war auch der Glaube unseres Glaubensvorbild Abraham nicht immer vorbildlich. Der hat auch menschlich gedacht, immer mal wieder. Und wir werden in den nächsten Wochen sehen, dass sein Glaube schwankend war und er oft menschlich aus Unglauben handelte. Und deswegen möchte ich damit enden, nicht seine Stärke und auch nicht unsere Stärke oder die Stärke unseres Glaubens ist entscheidend, sondern der Gott, der versprochen hat, dass er dies tun wird. Das ist entscheidend. Ihr Lieben, wir teilen Abrahams Geschichte. Wir teilen Abrahams Glauben. Wir teilen sein Segen. Wir sind Teil dieser Geschichte. Und wie Abraham leben wir im Glauben. Wir nehmen Gott beim Wort. Wir gehen vertrauensvoll und mutig auf Gottes Weg voran, egal wie ungewiss, leichtsinnig, unbedacht oder risikobehaftet es menschlich aussieht. Denn dabei vollbringt Gott das Unmögliche. Und in diesem Sinne, Geschwister, auf geht's. Ich bete.